So wie der große Yogi Milarepa es ausgedrückt hat, sagt er, herrlich, alles wie die Welt hier erscheint, in ihren drei Bereichen des Leidenskreislaufs, ist etwas, das eigentlich gar nicht vorhanden und trotzdem hier erscheint. Das ist ein großes Wunder. In diesem Sinne, so wie er das ausdrückt, ist es so, dass alles in dieser Welt, wo immer wir auch hinschauen, in diesem Leben, in dieser Welt, einerseits zwar erscheint, dennoch leer ist davon, Substanz zu haben. Es ist leer von Substanz und trotzdem erscheint es. Erscheinen und leer sein zugleich. Ja, kannst du So wie der Buddha gesagt hat, dass alles in diesem Leben nur ist wie Traum. Die ganze Welt ist vergleichbar damit, Traum zu sein. Und Traum ist nun mal von der Art so, dass Dinge erscheinen, ganz deutlich, und trotzdem ohne Substanz sind. So, und das sollten wir jetzt erstmal 10-mal singen. Herrlich, wie dieser hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dies all hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dies all hier erscheint, der drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier erscheint, der drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier erscheint, der drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, sein, denn oh, welch großes Wunder offenbar. Herrlich, wie dieser erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch dies großes Wunder offenbar. Herrlich, wie dieser erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, bis nicht vorhanden ist, erscheint dennoch welch großes Wunder offenbar.
Denn Korwa mehr obdau, simpel lendau, doch Jurje zandau, Mazamban kam batau, Gonghin Heba, Nintuji Tippekapsu Jure, Dendrawote, Nanzola, Denbari, Kinte, Sembrunner. Tene dongan ma soi ga ba. Dewa la tene yang dongan berga sena, tene tene dong
songa. Wenn der Buddha zu jenen, die dem Pfad der Hörer, dem kleineren Fahrzeug folgen, erklärt hat, dass diese Welt ausschließlich Leiden ist, dass sie ist so schlimm, wie inmitten eines Feuersbrunst zu verweilen. So, als sei man inmitten eines Schlangennests geworfen. Oder man befinde sich in einem tiefen Loch voller Unrat und Kot. Wie darin nicht ein kleinstes bisschen Freude ist, dieses zu erklären, war nötig, um all jenen, die so daran festhalten, dass diese Welt wahr und wirklich sei, die am Anschein dieser Welt so fest sich klammern, sie darauf hinzuweisen, dass dieses Festklammern an dem Anschein von Freude und Wohlergehen letztendlich nur ihr Leid und ihren Kummer vermehren werde. Und deshalb hat er erklärt, dass diese Welt ausschließlich Leiden ist, damit sie davon ablassen. Und dass er dies so erklärt hat, ist ganz vergleichbar mit einer Situation, wo wir uns im Traum befinden, aber nicht merken, dass es ein Traum ist, dabei träumen, als seien wir umgeben von Feinden, die uns hassen und uns zusetzen und so Leid und Kummer in uns entsteht, oder indem wir durch Freunde und nahestehende Leid und Kummer erfahren und so weiter und durch die verschiedensten Elemente. All dieses Leid, dieser Schmerz und dieser Kummer, den wir im Traum erfahren, ist vergleichbar damit. Auf der anderen Seite ist es aber auch zutreffend, dann, wenn man diesen Traum als Traum erkennt, dass dann alles, was als Form erscheint, nichts ist als leerer Schein. Dass alles, was als Ton erklingt, nichts anderes ist als Schall und Leersein. Dass alles, was wir erleben an Gefühl, Empfindung, Freude ist und Leersein zugleich. Und all das, was auftritt als Wahrnehmungsbewusstsein, Bewusstheit und Leersein ist zugleich.
Und
Und das, was es hier an diesem Platz und ja, im Weiteren hier zu erklären gilt, das ist das Wort des Schützers Nagarjuna, wie er es in seinen Versen zur grundlegenden Intelligenz des mittleren Weges ausdrückt. Oder es ist das, was der glorreiche Chandrakirti in seiner Beschreibung der 16 Arten des Lehrseins ausdrückt, entnommen dem Werk des Eintretens in den mittleren Weg, oder wie der große Meister aller Yogis Milarepa es in seiner vortrefflichen Beschreibung des mittleren Weges ausdrückt. Und schließlich, gemäß der Darstellung, wie sie der Buddha in der Sutra vom Herzen des transzendenten Wissens überliefert hat, all dieses, das gilt es zu erklären. Doch die Kernbedeutung, die Kernaussage von diesen drei Grundtexten, Haupttexten und dem Sutra vom Herzen des transzendenten Wissens, die Kernaussage ist völlig identisch mit dem, was Milarepa eben in diesem Lied, in diesen zwei Sätzen formuliert hat. Und weil es nicht darum geht, so viele Sätze zu machen, so viele Worte, sondern um die eigentliche Bedeutung. Deswegen, sagt Trimpoche, ist es wichtig, dass wir zunächst dieses Lied eben gründlich lernen, diese Worte auswendig lernen und auch viele Male singen. Also sollen wir es nochmal singen? Herrlich wie dieser Lichterschein, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Herrlich wie dieser Lichterschein, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Herrlich wie dieser Lichterschein, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Und trotzdem ist es so, dass unter dem Einfluss unseres Meinens und Wähnens, dass diese Welt wirklich vorhanden sei, substanziell, echt und wahr vorhanden sei, dass sie uns dann auch so vorkommt, dass sie uns ganz wirklich vorhanden vorkommt und mit all ihren Leiden und ihren Problemen, und dass diese Ideen und Meinungen, die Welt sei so wie der Anschein auch wirklich vorhanden, dass diese Ideen ganz schwierig zu beseitigen sind. Ganz schwierig kann man die Meinung und den Irrtum ausräumen, dass der bloße Anschein dieser Welt auch wirklich vorhanden sei. Wendet man aber seine eigene Intelligenz, seine Klugheit an, um zu überprüfen, ob dieser Anschein der Welt und unseres Lebens wirklich so ist, wie der Anschein es vorgibt, dann muss man letztendlich eingestehen, dass was immer man auch untersucht, darin nichts als Einheit, als Ganzheit Bestand hat und auch nicht als Vielheit. Weder, das findet man beim näheren Untersuchen des Anscheins dieser Welt, irgendetwas darin als Ding an sich, als Einheit, noch als Vielheit. Und wenn dann gar nichts zu fassen ist, dann muss man eingestehen, dass es bloß ein leerer Anschein ist. Ein Anschein davon, dass die Welt so sei, doch nichts findet sich darin. Natürlicherweise ist da eigentlich kein Ding an sich zu finden. Und weil da eigentlich nichts zu finden ist, fragt man sich, wie kann es, sein, dass es dennoch erscheint? Das eben ist das Erstaunliche, dass eigentlich etwas, was nicht vorhanden ist, trotzdem klar und deutlich erscheint. So wie im Traum, wie in einer Illusion. Und so hat es Milarepa eben ausgedrückt, indem er sagt, das, was nicht vorhanden ist, erscheint. Nicht vorhanden seiend, ist trotzdem da ein leerer Anschein davon. Die Ausdrucksweise Milarepas als das, was nicht vorhanden ist, erscheint, ist identisch mit dem, was anderenorts erklärt ist als Erscheinen und leer sein und Erscheinen zugleich. Und im Allgemeinen sind also alle Erscheinungen dieser Welt in ihren drei Bereichen des Formbereichs, formlosen Bereichs und der Begierdewelt, alles ist im gesamten Universum ein bloßer, leerer Anschein, etwas, was leer ist und doch erscheint und dabei leer ist. Aber insbesondere in alledem sind unsere jetzigen Erscheinungen, nämlich das, was uns hier und genau jetzt erscheint, als Leben und diese Welt, all das ist auch nur leer. Es ist ein leerer Anschein und etwas, das, obwohl nicht vorhanden, doch klar und deutlich erscheint. Genauer gesagt ist es all das, was uns als Form für das Auge als hübsch und ansehnlich dünkt. Es ist leerer Anschein. Das, was unangenehm, unansehnlich oder hässlich aussieht oder was uns völlig neutral als Form erfahrbar ist, ist auch nicht vorhanden und erscheint dennoch. Das, was als angenehmer Klang für unser Ohr, als unangenehmer Klang oder neutraler Klang auftritt, ist eigentlich nicht vorhanden und trotzdem klar deutlich erscheint. Was wir riechen als unangenehmer Geruch, als angenehmer Geruch und neutraler Geruch, ist derart als unangenehmer Geschmack, als angenehmer Geschmack und neutraler Geschmack. Ist es etwas, das gleichwohl nicht vorhanden und doch erscheint und Körperberührung in angenehmer Weise, unangenehmer und völlig neutraler Weise ist auch nur leerer Anschein. So genau ist es auch formuliert in dem Sutra vom Herzen des transzendenten Wissens, wo der Buddha darin sagen lässt, Form ist leer. Eben dieses Leersein ist Form. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Und abgesehen von Form ist da nichts, was leer sein könnte. In dieser vierfachen Weise hat er erklärt, dass was immer da erscheint als Form, zugleich nichts anderes ist als das Leersein eben dieser Form, davon eine dinglich vorhandene Form zu sein. Und all diese Erklärung muss man anwenden auf die anderen Arten der Sinneswahrnehmungsbereiche. So, wir sollten diesen Satz sollten wir einige Male rezitieren. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Leer. Was habe ich gesagt? Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Form ist leer. Leersein ist Form. Abgesehen von Form ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Form. Also. So, jetzt gilt es, das Ganze auf Empfindung zu übertragen. Also Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. abgesehen von leer sein, ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leer sein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein, da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leer sein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leer sein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leer sein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Weil die Ursache für Streit und Uneinigkeit, Leid und Kummer in dieser Welt Empfindung darstellt. Weil wir uns uneins werden über Empfindung und deshalb in Streit verfallen und uns das Leben schwer machen. Deswegen ist es wichtig, dies immer wieder mit Empfindung zu verbinden, diese Einsicht direkt mit Empfindung zu verbinden. Denn das Ganze ist nichts anderes als etwas, was im Traumerleben auch stattfinden könnte. Stellen wir uns vor, das sei eine Familie, die besteht aus Mutter und Vater und Sohn und Tochter. Und nun, diese vier, die wohnen da zusammen, hocken da zusammen und streiten sich unentwegt. Nicht den geringsten Grund gibt es letztlich darüber, dafür sich zu streiten. Es bringt keinen Nutzen, keinen Gewinn für niemand in dieser Familie, dass diese vier sich streiten. Und dennoch sind sie sich uneins und bekämpfen sich gegenseitig aufgrund unterschiedlicher Meinung bezüglich Empfindung. Obwohl vielleicht der Platz, an dem sie wohnen und das Haus und alles wunderbar in Ordnung sind, ist ein Ort, könnte ein Ort des Friedens und Wohlergehens sein. Trotzdem liegen sie sich in den Haaren und bekämpfen sich unentwegt, sind fortwährend im Streit, einfach deshalb, weil ein jeder für sich seine eigenen Empfindungen jeweils im Moment für wahr und wirklich hält und sie deshalb sich uneins werden. Jeder hängt an seinen eigenen persönlichen Empfindungen fest und versucht diese für wahr und wirklich zu erklären, zu proklamieren und erfindet dann noch zusätzlich andere Gründe, warum er oder sie im Recht sei. Und so hat der Streit kein Ende und produziert nichts als Leid und Kummer. Wenn jeder und jede in dieser Familie bereit wäre zu sehen, dass Empfindung nichts anderes ist als der Anschein der Empfindung im Traum, dass da Empfindung erscheint, doch nichts dahinter steckt, dann wäre jedem Streit der Grund entzogen. Oh, noch 10 Mal. Deswegen Empfindung. Was gibt es daran zu erstaunen? 10 Mal, wenn man im Nündro wiederholt man die Aussagen 100.000 Mal, dann 10 und 10, das ist doch gar nichts. Empfindung ist leer. Leer sein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung kann kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Empfindung ist leer. Leersein ist Empfindung. Abgesehen von Empfindung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Empfindung. Oh. Nur so, nur so. Tun nicht hier bei langen Jahren, darum, jetzt sind wir dann die Adjutant, du warst. So, jetzt gilt es, das Ganze mit dem dritten Bereich unserer Lebens- und Erfahrungswelt zu verbinden. Und das ist nach Formhaften und nach Empfindung, ist das dritte der Bereich all dessen, was begriffliche Wahrnehmung ist. Denn du siehst in der Karbon nach, wo dann Dumbo, Tumschila, so war der war. Also da die so nam tok dan chika da oder nam tok So, warum ist es notwendig, notwendig zu sprechen von begrifflicher Wahrnehmung? Begriffliche Wahrnehmung, das ist all das, was wir bezeichnen als gut und als schlecht, als rund, als eckig, rot und grün und so weiter. All die Art und Weise, wie wir diese Welt in Begriff und Namen bezeichnen. Und warum ist es nötig, davon zu sprechen? Deshalb, weil jene, die sich auf einem Weg meinen, auf einem religiösen Weg, dann sich untereinander in Streit verfallen, weil der eine oder die andere meint, dass sie jetzt den richtigen Weg, die bessere Erfahrung und so weiter gewonnen hätten. Und diese Ideen von richtig und besser und von gut und schlecht und so weiter, dass diese Ideen gehören alle zu dem Bereich dieser begrifflichen Wahrnehmung, der Bezeichnungen und Begriffe. Also. Begriffe sind leer. Leersein sind Begriffe. Abgesehen von Begriffen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein sind da keine Begriffe. Vielleicht sagt man es besser als verbal ausgedrückt, sondern begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer. Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Und wir alle wissen sehr genau darum, wie verschiedenste religiöse Wege und Richtungen sich gegenseitig bekämpfen und untereinander im Streit liegen. Es gibt keine einzige religiöse Richtung, keinen spirituellen Weg, wo diejenigen, die diesem Wege folgen, der Meinung sind, dass sie dem schlechtesten, dem dümmsten Weg folgen. Sondern ein jeder, der einer bestimmten Richtung, einem Weg, einer Religion oder einem spirituellen Pfad folgt, meint, dass der Weg, dem er jetzt folgt, auch der beste sei, dass er die höchste Sichtweise oder die tiefste Verständnis habe, dass darin die beste Erfahrung gemacht wird und dass die Leute das beste Verhalten haben und so weiter. Indem man selber und sich als das Beste und das Höchste und das Angemessenste empfindet, betrachtet man all die anderen Wegen folgen, als von geringerer Art, dass sie eben dem falschen Verständnis nacheilen, dass sie die nicht das richtige Verhalten haben und so weiter. Man setzt andere herab und sich selbst herauf, alles aufgrund begrifflicher Wahrnehmung. Und die wenigen, die dann darin sind, in all diesen verschiedenen religiösen Wegen und Richtungen, die mit Intelligenz, mit Weisheit, mit Klugheit ausgestattet, erkennen, dass solche Überheblichkeit, solche Einbildung und Selbstüberschätzung nicht zutreffend ist, falsch ist und unheilsam, sind dann trotz alledem aufgrund der Gepflogenheiten und der verschiedenen einfach Gewohnheiten und Traditionen, die sich da in solchem Irrsinn angebahnt haben, sind sie gezwungen, da mitzuschwimmen und können sich dann eben dieser allgemeinen Überheblichkeit auch nicht erwehren. Und so ist es wichtig, dass wir selbst uns darüber Gedanken machen, wie diese Begriffe, dieses Denken, sich selbst zu überschätzen und andere herabzusetzen, wie dies überhaupt zustande kommt, wie das zusammenhängt mit unserer begrifflichen Wahrnehmung dieser Welt. Es ist leicht einzusehen, vielleicht, dass diese Begriffe selber keinen Gehalt und keine Substanz haben und da eigentlich nichts dahinter steckt. Doch wirklich das umzusetzen und zu sehen, wie dann davon abhängig vielleicht viele Arten von Selbstüberschätzung im Bereich der religiösen Wege in sich zusammenfallen würden, denn das ist dann vielleicht etwas schwieriger. Da muss man mal schauen, wie man selber seine eigene Klugheit anwenden kann auf begriffliches Verstehen dieser Welt. Also, So, nun in all diesen verschiedenen Richtungen und Wegen, die Religion in dieser Welt aufweist, ist die Art und Weise, wie die Individuen, die solchen Religionen und Wegen folgen, ist im Grunde genommen offen, heiter, gelöst und entspannt. Und all diese Einengung und die Borniertheit und der Fanatismus und sektiererisches Denken, all das geschieht ausschließlich aufgrund dessen, dass wir die begriffliche Wahrnehmung dieser Welt und unseres Lebens für wahr und wirklich halten. Und all die Uneinigkeit, also die überall zu beobachten ist, entsteht aufgrund der unterschiedlichen begrifflichen Wahrnehmung. Wenn nun diese begriffliche Wahrnehmung der Welt und des Lebens eine richtige, eine zutreffende Wahrnehmung wäre, derart, dass der Anschein dieser Begriffe auch wirklich so zutrifft, dass die Dinge echt so sind, wie sie begrifflich von uns wahrgenommen werden, dann könnte man an all diesem Streit, zu dieser Uneinigkeit nichts ändern. Dann wäre dieser Streit gerechtfertigt und der Streit würde niemals zu einem Ende kommen. Andererseits, wenn wir herausfinden, dass begriffliche Wahrnehmung letztlich nur der bloße Anschein davon ist und hinter dieser begrifflichen Wahrnehmung nichts steckt, was irgendwie dauerhaften Gehalt und Bestand aufwiese, dann erweist sich eine Möglichkeit, dass all dieser Streit, diese Uneinigkeit zu einem Ende kommt, weil jeder Streit und diese Uneinigkeit letztlich der Grundlage entbehrt. Deswegen ist es hilfreich, wenn man für sich selbst sehr häufig, sehr oft dieses Verständnis des Leerseins anwendet, in der vierfachen Art, so wie wir es ausgesprochen haben, angewandt auf begriffliche Wahrnehmung speziell. Und wir haben zwar, sagt Rinpoche, vielleicht alle, jeder für sich, schon in diesem Leben sehr viel Dharma gehört. Wir wissen sehr viel über Dharma. Aber den entscheidenden Punkt, das Verständnis des Leerseins in eigenes Leben, in eigenen Alltags, in eigenes Alltagserleben umzusetzen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und wir können es tun, indem wir die wichtigen Punkte im Leben, nämlich wie Form, Empfindung und begrifflich wahrnehmen und so weiter, wenn wir sie uns einzeln vornehmen und darüber nachdenken und verbinden mit dem, was wir wissen über das Leersein. Die Duschilachava. Okay. Nochmal 10 für die begriffliche Wahrnehmung. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Leersein ist da, abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. Begreifen ist leer, Leersein ist Begreifen. Abgesehen von Begreifen ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Begreifen. So. Also die Dusse ist einer der dann also da jemand die Dibatau die so gut war die Dusse ist aber Namtok Chikpa chi nam tok tan chi pare sen ya dik re
do si se je de ju chin jin da se ba ju chin jin da se ba ju chin de ba le so mo na ore na so sen da nyam de do ve sen zong de la de ni sen zong so la chum de de se se ge do da so sen da so vi sen so sen na ki so do ta sen zong ga che sa ji ga ro wa de nam de na ne
Then, damit kommen wir zu dem vierten Bereich, der all das ausmacht, was unser Leben und diese Welt ist, und das ist der Bereich der Geistesregung schlechthin. Oder wie man auch sagt, der Geistgebilde, Geistesformation, Geistesimpulse. Es gibt natürlich genauer betrachtet und untersucht und erklärt, gibt es unzählige, zahllose, verschiedene Geistesregungen und Geistesprodukte, Geistesimpulse. Doch wenn man sie in eine Klassifikation bringt, in eine Anordnung einteilt, dann kann man 51 verschiedene Arten von Geistesimpulsen, Gebilden, Gestaltungen unterscheiden. Von diesen 51 Gruppen an Geistesregung und Geistesgestaltung sind zwei bekannt unter dem Namen Empfindung und Begreifen. Und die sind, wie wir bereits eben gemerkt haben, schon eigens erwähnt, in einer extra Hauptgruppe gefasst und deshalb vom Buddha so erklärt, weil diese zwei Arten von Geistesformationen einen besonderen Anlass für Unruhe, Streit und Ärger in dieser Welt geben. Das, was die Uneinigkeit, den Streit und das Leid unter den normalen weltlichen Leuten auslöst in dieser Welt, das ist nämlich die Empfindung, in dem diese für wahr und wirklich gehalten wird, und was die Uneinigkeit und Streit und Leid auslöst unter jenen, die einem spirituellen Weg zu folgen meinen, dann ist dieses die begriffliche Wahrnehmung. Deswegen sind sie extra erklärt, dann bleiben noch 49 andere übrig. Diese 49 anderen sind gemeinsam mit Empfindung und Begreifen von der Art, dass sie gemeinsam auftreten mit unserem Sinneswahrnehmungsbewusstsein. Wenn also irgendein Sinneswahrnehmungsbewusstsein sich eben der Tatsache bewusst wird, dass da ein Gegenstand der Wahrnehmung vorhanden ist, dann sind diese anderen Geistprodukte, wie sie dann genannt werden, das, was zusätzlich uns Aufschluss gibt über die Einzelheiten, die Beschaffenheit dieser vermeintlichen Gegenstände. Und darüber hinaus, deswegen werden diese genannt als die dem Hauptbewusstsein entsprechenden ähnlichen Geistprodukte. Und das sind Bewusstseinsprodukte oder Geistprodukte. Und sie sind deshalb so genannt, weil sie in dem Moment, wo das Hauptbewusstsein einen Gegenstand gerade wahrnimmt, dann damit verbunden sozusagen als Nebenwirkung dann auftreten und die Einzelheiten der verschiedenen Gegenstände uns mitteilen. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Arten, die man fassen könnte als Geistesprodukte, die weder Bewusstsein sind noch nicht sind. Diese merkwürdige Bezeichnung kommt daher, dass es viele Sachen gibt, wie Kategorien, nehmen wir an, wir sagen Leiden und Freude, Geburt, Alter, Krankheit, Tod oder Zeit oder Raum. Das sind Ideen. Diese Ideen, die da entstehen, sind weder eindeutig Bewusstsein, noch sind sie kein Bewusstsein. Man kann nicht sagen, dass Zeit etwas ist oder Alter oder Krankheit etwas ist, was jenseits von Bewusstsein existiert, weil es eine Kategorie ist, eine geistige Kategorie, aber es ist trotzdem auch das Objekt von Denken oder von geistiger Wahrnehmung, also gleichzeitig ist es auch nicht Bewusstsein selber, es ist weder das eine noch das andere richtig und so fort, und so gibt es also unzählige dieser Art, aber hauptsächlich gesprochen sind es 51 Geistesimpulse und gemeinsam ist all dem, dass es Bewegung des Geistes ist. Bewegung des Bewusstseins, eine Unruhe, eine Aktivität, weshalb man sie auch gemeinsam als Geistesregung bezeichnen kann. Also gilt es auch das jetzt der Untersuchung zu unterziehen und zu verbinden mit dem Verständnis des Leerseins, so wie besprochen. Geistesregung ist leer, Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung gibt es kein Leersein. Abgesehen von Leersein gibt es keine Geistesregung. Geistesregung ist leer, Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung gibt es kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer, Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Taiwan.
Taiwan.
Wenn man denkt jetzt nun, oh, diese Blumen sind schön, dann ist dieses Schönsein der Blumen nichts anderes als eine begriffliche Wahrnehmung. Es ist ein reiner Begriff, eine begriffliche Wahrnehmung, die uns diese Blumen als ansehnlich erscheinen lässt. Und dass wir Menschen Blumen zuweilen als schön und ansehnlich, als hübsch betrachten, das ist unser menschliches Problem. Für Tiere ist es dann ganz anders. Für einige ist das nichts weiter als was zu essen. Für andere ist es eine Behausung und so fort.
Yang macha ba kedang me ba tumo me ba yore teso tambi sem che sarkaga yore ting mare tene so sem yang mare tena tene sem zong ka yama ko so sem ne yin yang mare so sem de ting yang mare so sem da zog la ting ni yi ba
Ja, warum braucht man überhaupt so eine Erklärung der verschiedenen Arten von Geistesregung? Im Grunde gibt es doch nichts anderes als unseren Körper und unser Bewusstsein. Wäre das allein zu beschreiben nicht genug? Es ist deshalb nicht ausreichend, weil wir die verschiedenen Arten der Geistesregung etwas mit Abneigung betrachtet. Die völlig neutral darauf reagiert. Und umgekehrt gibt es dann das Freisein von Begehren, das Freisein von Ärger und Abneigung. Und Und dann gibt es das, im Gegensatz zu dem bloßen Gleichgültigkeit, gibt es die Abwesenheit von Dummheit oder von Unwissenheit, von Unbewusstheit. Ja. Manchmal befinden wir uns in einer Situation, wo wir uns plötzlich beschämt finden und anderen in anderen Situationen wieder nicht. Das sind unterschiedliche Reaktionen oder Geistesregungen, die den Bezug von uns selbst und also dem Hauptbewusstsein zu den Sinneswahrnehmungsgegenständen einfärben in unterschiedlicher Art und Weise. Da ist nicht bloß ein Körper oder sind da nicht bloß Gegenstände und da ist Bewusstsein, dass diese einfach schier und nackt so wahrnimmt, sondern unterschiedliche Einfärbungen und Art und Weisen, wie diese Beziehung zwischen dem Bewusstsein und den Gegenständen der Wahrnehmung stattfindet. Um diese unterschiedliche Beziehungsweise zu den Gegenständen zu begreifen, zu unterscheiden, muss man sprechen über die Gesamtheit der Geistesregung, die verschiedenen Arten der Beziehung zwischen Bewusstsein und Gegenständen deutlich macht. Und dann ist die Folge davon, dass man begreift, dass es nicht Geistesbewegung schlechthin gibt, sondern es gibt eine ganz unterschiedliche Einfärbung. Es gibt die Lustvollen, die Ärgerlichen, die Schamvollen und die Dumpfen und Gleichgültigen oder die frei sind von Dumpfheit und so fort. Die als 51 verschiedene Kategorien von Geistesregung zu beschreiben, zerstört die Idee, als gäbe es so etwas wie eine Gesamtheit von Geistesregung überhaupt. Und wie das mit der Beschämung manchmal so ist, so ganz merkwürdig, manchmal fühlen wir uns beschämt und schämen uns dann wieder darüber, dass wir uns schämen. Und manchmal ist es so, dass wir völlig schamlos sind und uns dann dessen schämen, dass wir schamlos sind. So gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie solche Geistesregungen, Beziehungen zwischen dem Wahrnehmungsbewusstsein und seinen Gegenständen stattfindet. Also, und um all diese verschiedenen 51 Hauptkategorien, die Hauptarten der Geistesregung als Beziehung zwischen dem Bewusstsein und den Sinnesgegenständen deutlich zu machen, hat man die gefasst mit eigener Definition, mit eigenen Merkmalen. Und Rinpoche hat selber eine kurze Form davon erstellt, die einfach und einprägsam ist und er denkt, dass er heute Nachmittag darüber sprechen wird. So, jetzt nochmal an uns, dass wir nochmal noch fünfmal. Geistesregung ist leer, Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer, Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer, Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Geistesregung ist leer. Leersein ist Geistesregung. Abgesehen von Geistesregung ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da keine Geistesregung. Der letzte Bereich, von dem in dieser Welt, in unserem Leben zu sprechen ist, das ist das, was Wahrnehmungsbewusstsein genannt ist. Wahrnehmungsbewusstsein gibt es in verschiedener Art. Denn es ist das Sinneswahrnehmungsbewusstsein, von dem die Rede ist. So haben wir ein Sinneswahrnehmungsbewusstsein des Auges, wir haben ein Sinneswahrnehmungsbewusstsein des Hörens, ein Sinneswahrnehmungsbewusstsein des Riechens, ein Sinneswahrnehmungsbewusstsein des Schmeckens, ein Sinneswahrnehmungsbewusstsein der Körperberührung oder Körperempfindung und ein Sinneswahrnehmungsbewusstsein von all dem, was als geistige Erscheinung auftritt. Das sind 6 an der Zahl, 6 Arten von Sinneswahrnehmungsbewusstsein, die manchmal auch als 7 oder 8 noch beschrieben werden, wenn man nämlich dann Leidenschaftsgemützustand noch dazu zählt und noch 8. dann den Zustand, der die Gesamtheit der Geisteseindrücke, Erinnerungen und Gewohnheiten speichert, so ein Urgrundbewusstsein. Dann hat man 8 Arten von Wahrnehmungsbewusstsein. In manchen Traditionen wird das so erklärt. Hier aber im Zusammenhang mit dem mittleren Lehrzyklus des Buddha, welcher sich auf das grundsätzliche, natürliche Leersein all der Welt und dieses Lebens konzentriert. Darin, in dieser Tradition, werden nur 6 Arten von Sinneswahrnehmungsbewusstsein unterschieden. Betrachten wir die verschiedenen Arten von Sinneswahrnehmungsbewusstsein, dann sind sie nicht alle gleichartig. 5 davon, unseren 5 äußeren Sinnen entsprechend, nehmen direkt und unmittelbar ihre jeweiligen Sinnesbereiche, die Sinnesgegenstände wahr. Und darin, in diesem Wahrnehmen, ist kein Gedanke. Das ist ein gedankenfreies, vorstellungsfreies, direktes Wahrnehmen. Es ist die direkte Sinneswahrnehmung, von der die Rede ist und die hier als Sinneswahrnehmungsbewusstsein des Sehens, des Hörens, Riechens, Schmeckens und der Körperberührung bezeichnet wird. Die geistige Sinneswahrnehmung ist von zweierlei Art. Darin findet sich solche Art von Sinnesbewusstheit, die mit Gedanken und die ohne Gedanken ist. Die gedankenfreie, direkte, geistige Sinneswahrnehmung, die ist ganz kurz und blitzartig, sodass sie einem in aller Regel entgeht. Und der überwiegende Hauptteil der geistigen Sinneswahrnehmung ist also derjenige Bereich, der mit Gedanken und Vorstellungen vorhanden erscheint. Und wie kommt man nun dazu, zu sagen, dass die 5 Sinne, die 5 Sinnesbewusstseine, dass sie frei seien von Gedanken und Vorstellungen? Denn das liegt daran, dass diese 5 Arten von Sinnesbewusstsein einzig die Grundlage dessen wahrnehmen, was dann später mit Begriff und Wort zu zu bezeichnen ist. Sie nehmen also nur das wahr, worauf sich Begriffe und Worte beziehen, aber nicht die Begriffe und Worte selber. Die kommen nicht dazu, denn wäre dem so, wären also unsere Sinneswahrnehmungsbewusstseine schon in der Lage, Begriffe und Gedanken und Vorstellungen zu haben, dann wären alle Lebewesen, ohne die Notwendigkeit, irgendetwas zu lernen, irgendeine Ausbildung zu vollziehen, wären sie schon mit dem Augenblick, wo sie die Welt wahrnehmen, schon gelehrt und gebildet. Denn alle die Begriffe und wie die Dinge heißen, würden sie direkt wahrnehmen. Das Auge würde direkt, indem es auf die Dinge schaut, sofort sehen, wie die Dinge heißen. Dem ist aber nicht so. Deswegen sagt man, die Sinneswahrnehmungsbewusstseine nehmen einzig das wahr, was dann später durch Begriffe und Gedanken noch zusätzlich bezeichnet wird. Ja, weil auf dem, was zu bezeichnen ist, auf den Dingen selber, keine Namen und Begriffe wohnen. Deswegen nehmen sie allein sozusagen die Grundlage der Bezeichnung wahr. Und Begriffe und Gedanken und so weiter, Begriffe, Vorstellungen und Bezeichnungen, die werden nicht im Moment der direkten Sinneswahrnehmung schon erkannt. Auf der anderen Seite ist es in unserem Alltagserleben so, dass wir und die anderen Leute, die Mitbewohner dieser Welt, dass wir mit dieser Welt umgehen, so in einer Weise, dass wir die Erscheinung der Dinge und den Begriff, den wir davon haben, dass wir das mit dem Ausdruck zusammen alles in eines vermischen. Wir vermengen also das, was wahrzunehmen ist, und die Begriffe, mit denen wir sie bezeichnen, die vermengen wir in eins und tun so, als ob das ein und dasselbe sei. Wenn jemand zum Beispiel sagt, bring mir mal die Rosen oder bring mir Rosen, dann würde man kaum erwarten, wenn man sagt, bring mir Rosen, dass dann der andere fragt, möchtest du, dass ich dir den Namen Rose bringe oder möchtest du, dass ich dir das bringe, worauf sich der Name Rose bezieht? So eine Frage wird man kaum dann als Antwort bekommen, sondern es wird ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass man Rosen und der Name, was ja der Name Rose ist, mit dem zusammen, worauf sich der Name bezieht, zusammen in eins verquickt, dass man eben genau das herbeihole. Und jemand, der Rosen überreicht, wird nicht sagen, ich habe dir das gebracht, worauf sich der Name Rosen bezieht. Wird kaum einer sagen. Den Namen Rosen, den habe ich dir nicht gebracht, weil das ja nur reiner Gedanke und Form ist, sondern ich habe dir das gebracht, worauf sich der Name Rosen bezieht. So eine feinsinnige Unterscheidung wird wohl kaum jemand machen. Deswegen sind wir hier in dieser Welt sozusagen daran gewöhnt und gezwungen, mit dieser Welt so umzugehen, dass wir das, worauf die Begriffe sich beziehen, die Worte und Namen, worauf sie sich beziehen, und die Namen und Worte und Begriffe zusammen in eines vermischt, dann so behandeln und das alles gebündelt sozusagen in dieser Welt hier behandeln und damit umgehen. Wendet man dagegen seine eigene Intelligenz an, seine Klugheit, um den Sachverhalt zu untersuchen, dann ist es nicht schwierig, Begriffe und das, worauf die Begriffe sich beziehen, zu unterscheiden. Das ist relativ einsichtig nachvollziehbar.
La Mingdan Tanje du Mingdan o
Und außerdem gibt es die Erfahrung davon, in einem Zustand großer geistiger Konzentration zu verweilen. Da ein Samadhi, der Zustand, der einzig und allein sich abspielt in unserem eigenen inneren Bewusstsein, und dass wir, während wir in einem solchen Zustand einsgerichtet und konzentriert verweilen, dann gleichzeitig Sinneseindrücke des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und der Körperberührung haben, ohne, weil in diesem Zustand der Konzentration, ohne dass wir dabei noch in der Lage wären, jetzt Begriffe auf die verschiedenen Sinneswahrnehmungen zu legen. Da hat man also da die direkte Erfahrung davon, wie in diesem Zustand der geistigen Konzentration eine Sinneswahrnehmung stattfindet, die frei ist von Begriffen und Gedanken. Und das zeigt auch eben als direktes Erlebnis einer solchen Übung, zeigt das, dass die Wahrnehmung der Dinge selber frei von Begriffen und Worten ist. Then the Delayang Tsikdang Tanyi Khan Mepa Dekas Tok Tal Chi Gide. Und dann gibt es auch einen anderen Bereich, in dem wir eine solche Erfahrung vielleicht schon gemacht haben. Dann nämlich, wenn wir jetzt schlafen und während wir schlafen dann irgendein Geräusch auftritt und dieses Geräusch uns aus dem Schlaf weckt, im ersten Moment, wenn wir dann aufwachen und da unser Ohr dieses Geräusch hört, dann ist da ein Gedanke, so wie da ist ein Geräusch, der ein ganz feiner Gedanke, der selber frei ist von Vorstellung. Da ist kein Begriff und im allerersten Augenblick ist da kein Begriff von dem, was dieses Geräusch eigentlich ist. Wenn alle diese Menge der Gedanken und Vorstellungen, Bewertungen, die wir sonst mit unserer Geistestätigkeit vollziehen, wenn diese inhalten, dann ist das reine Wahrnehmung der Form, die reine Wahrnehmung der Form ist im Grundsatz sehr erfreulich, immer ansehnlich. Jeder Klang, der ertönt, ist immer erfreulich und so weiter. Das erinnert an die Geschichte dieser berühmten Seeüberfahrt, die mit Unglück endete, nämlich der Titanic, die da versunken ist. Und als das Schiff sozusagen schon dem Untergang geweiht war, dann haben sie alle die Frauen und Kinder in die Rettungsboote gesetzt und weggeschickt, und die Männer sind übrig geblieben und haben sich dann noch in den verbleibenden Minuten eine schöne Zeit gemacht, haben herumgetanzt, haben getrunken. Und dass die Idee dahinter ist, dass in dem Zustand des Betrunkenseins all die Bewertungen der Erscheinungen der Welt und des Lebens, dass die wegbleibt und dann in einem Freisein von Bewertungen all dieses Anscheins der Welt, da geht es einem gut. Und das heißt immer wieder, dass Leute, die viel Leid und Kummer haben, dass sie dann dem Alkohol verfallen. Der eigentliche Grund dahinter wird der sein, dass sie eben in diesem Zustand des Berauschtseins von Alkohol vorübergehend frei werden davon, diese Welt ständig zu bewerten oder in dem Fall negativ zu bewerten, und dann in dem Moment Freude und Wohlergehen erleben. Kurz ist es so, dass wenn wir keine Gedanken und Vorstellungen haben als Bewertungen dieser Welt, dann haben wir auch kein Leiden. Dann geht es uns gut. Das ist auch der Grund, warum bei jeder Operation in der Regel eine Narkose dazu genommen wird, um uns frei zu halten von Gedanken und Bewertungen, sodass wir dann kein Leid und keinen Schmerz verspüren. Das ist eine Art und Weise zu beschreiben, den Prozess der Wahrnehmung der Welt, die uns den Unterschied deutlich machen soll zwischen einer begrifflichen und einer nicht begrifflichen oder Gedanken- und vorstellungsgebundenen und einer nicht gedanken- und vorstellungsgebundenen Wahrnehmung. Ja, das ist also der Grund, warum man über Sinneswahrnehmungsbewusstsein spricht. Deshalb, um das deutlich zu machen, diesen Unterschied zwischen begrifflicher, gedanklicher Wahrnehmung und der nicht gedanklichen Wahrnehmung einerseits. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, weil wir häufig die Idee pflegen, als hätten wir Bewusstsein, wie ein Bewusstsein, das heißt mein Bewusstsein. Aber Bewusstsein ist Sinneswahrnehmungsbewusstsein in ganz verschiedener Art. Da ist das Seh-Sinneswahrnehmungsbewusstsein, Hör-Sinneswahrnehmungsbewusstsein, Riech-, Schmeck- und Körperwahrnehmungsbewusstsein. Und diese Beschreibung, diese nähere Untersuchung zerstört unsere Idee, als ob es so etwas wie ein einziges Bewusstsein als Ganzheit gäbe. Sinnesbewusstsein ist leer. Leersein ist Sinnesbewusstsein. Abgesehen von Sinnesbewusstsein ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Sinnesbewusstsein. Sinnesbewusstsein ist leer. Leersein ist Sinnesbewusstsein. Abgesehen von Sinnesbewusstsein ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Sinnesbewusstsein. Sinnesbewusstsein ist leer. Leersein ist Sinnesbewusstsein. Abgesehen von Leersein ist da kein Sinnesein. Abgesehen von Leersein ist da kein Sinnesbewusstsein. Sinnesbewusstsein ist leer. Leersein ist Sinnesbewusstsein. Abgesehen von Sinnesbewusstsein ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Sinnesbewusstsein. Sinnesbewusstsein ist leer. Leersein ist Sinnesbewusstsein. Abgesehen von Sinnesbewusstsein ist da kein Leersein. Abgesehen von Leersein ist da kein Sinnesbewusstsein. Die 51 Geistesregungen sind sehr wichtig, sie zu kennen, auch wenn man sich nur der Übung des ruhigen Verweilens, also Shamatha, widmen möchte, ist es sehr wichtig, diese 51 Geistesregungen zu kennen. Man kann sogar gerade diese 51 in ihrer Auflistung und ihren Eigenschaften selber zum Gegenstand der Übung machen, indem man seine Aufmerksamkeit eins gerichtet auf ihre Abfolge lenkt und dann darauf verweilt, der Reihe nach all die verschiedenen Namen und Eigenschaften der Geisteszustände und das, was sie bedeuten, im Geist vorbeiziehen lässt. Eine solche Art der Übung ist zugleich eine Übung des ruhigen Verweilens, weil sie die Konzentration fördert. Auf der selben Zeit aber auch ist es eine Art der Übung, die genannt wird die Übung der Weisen oder Gelehrten, weil dafür, dass man als Übungsgegenstand nicht irgendetwas anderes, sondern eben eine solche ganze Liste von Eigenschaften benutzen kann, dazu eine gewisse Bildung gehört. Man muss also eine gewisse Klugheit, ein Wissen schon mitbringen, damit man einen solchen Gegenstand der Übung wählen kann, einerseits. Und wenn man diese Liste der Eigenschaften und Namen der 51 Geistesregungen als Gegenstand der Übung nimmt, wird man dadurch auch gelehrt und weise. Sie sagt, dass diese Übung, wo man sich ausrichtet, im Geiste eins gerichtet, auf die verschiedenen Arten von Geistesregungen und die Bedeutungen, Definitionen an sich vorbeiziehen lässt, zugleich auch eine Übung des Vipassana ist, also des Sehens, des Besonderen, da wo man zweierlei hat, nämlich einmal das ruhige Verweilen, Shamatha, und auch dann als zweites Wichtiges dazu braucht die tiefere Einsicht in das, was eigentlich wirklich ist, das Sehen des Besonderen oder Vipassana, dann gehört die Bedeutung dieser 51 Geistesfaktoren genau schon zu dem Weg von Vipassana, weil für das Sehen des eigentlich Wirklichen, der eigentlichen Wirklichkeit ist ganz unabdingbar notwendig ist, dass man in der Lage ist, eine Unterscheidung zu machen zwischen dem eigenen Sinneswahrnehmungsbewusstsein, was bloß das Vorhandensein von Gegenständen wahrnimmt, und den feinen Einfärbungen, wie sie als Geistesregung hier in 51-facher Weise beschrieben sind. Warum muss man das kennen? Weil ohne dieses genaue Wissen und Verständnis davon, ohne die Fähigkeit, die einzelnen Geistesregungen zu unterscheiden, man der Unterstellung aufsitzt, dem Glauben verfällt, als sei Bewusstsein, Geist so eine Einheit, als sei da irgendetwas vorhanden wie mein Bewusstsein. So als ob da irgendwo eine Einheit sei, die sich da versteckt hält, die mein Bewusstsein heißt. Und dieser Irrtum, der lässt sich ausräumen, wenn man die Vielartigkeit, die Verschiedenartigkeit all der feinen Geistesregungen genau im Einzelnen kennt und beobachten kann. Und nehmen wir mal an, wir wären darin begriffen, uns einer Übung zu widmen, die uns Klärung verschaffen soll darüber, dass eigentlich so etwas wie unser eigenes Ich, das Ich unserer Person, nicht existiert. Dann gerade ist dieses Kennen der verschiedenen Geistesfaktoren wichtig, ihre Unterscheidung von dem Hauptbewusstsein, Geistesfaktoren und Hauptbewusstsein oder Geistesregung und das Hauptbewusstsein, die genau zu kennen. Damit fällt schon die Idee in sich zusammen, dass da so etwas wie ein eigenes Ich sei. Denn all diese 51 Geistfaktoren sind nicht das Ich. Das ist sofort augenfällig, das ist klar nachvollziehbar, wenn man die einzelnen Geistesregungen kennt und sie beobachten kann, dass alle nicht das Ich sind. Und damit hat man schon von den 5 Bereichen der eigenen Erfahrungserlebniswelt, hat man schon 4 damit abgedeckt, nämlich alles das, was unter Bewusstsein fällt. Die verschiedenen Arten von Hauptwahrnehmungsbewusstsein, die das bloße Vorhandensein von Sinneswahrnehmungsgegenständen erspüren, und dann all die anderen fallen unter die Gruppe Geistesregung, Empfindung, begriffliche Wahrnehmung und die übrigen 49. Was dann noch verbleibt, ist der Körper. Also abgesehen vom Körper hat man damit schon alles untersucht. Wenn man diese 51 genau kennt und abgrenzen kann von dem Hauptwahrnehmungsbewusstsein, dann hat man damit schon 4 Bereiche von den 5 möglichen Bereichen der eigenen Erlebniswelt damit untersucht. Ist die eigene Übung hingegen jetzt nicht nur die Abwesenheit von persönlichem Ich und Selbst zu erkennen, sondern die eigene Übung folgt der Weltauffassung der Chittamatrins, nämlich darin zu begreifen, dass die gesamte Welt nichts ist als eigene Vorstellung und Einbildung. Und das, was nur wirklich ist letztendlich, ist die eigene schiere Bewusstheit, die nicht gespalten ist in Wahrnehmenden und Wahrgenommenes. Dann ordnet sich die Kenntnis der 51 Geistfaktoren darin so ein, dass man sich bewusst ist, in all diesen 51 plus den Sinneshauptbewusstsein, dass darin eine Bewegung des Bewusstseins auf einen Sinnesgegenstand hin enthalten ist. Und gleichzeitig damit, dass ein Hauptbewusstsein einen Sinnesgegenstand erspürt und die Geistesregungen, die Feinheiten, die Unterschiede dieses Gegenstands erspüren. Gleichzeitig ist genau darin, in allen 51, auch ein Selbsterkennen, sich seiner selbst bewusst werden, eine nach innen gewandte Fähigkeit von Bewusstheit, sich ihrer selbst bewusst zu werden, darin enthalten. So wie gestern beschrieben, dass in dieser Sichtweise, der Chitta-Matras, Bewusstheit immer zwei Richtungen hat. Eine nach außen gewandte, die einen Gegenstand erspürt und dann nach innen sich selbst zu verspüren. So ist das mit unserem Geisteszustand des lustvollen Begehrens, dass gleichzeitig da Bewusstheit sich richtet auf äußeren Sinnesgegenstand und nach innen gewandt ist es Selbsterkennen. Selbsterkennen, erhellen. Ebenso im Zustand des Zorns, wo nach außen gerichtet man einen Gegenstand unangenehmer Art vorhanden wähnt, nach innen gerichtet zugleich, verspürt eben jene Bewusstheit sich selbst. Auch bei Dummheit und Verwirrung ist da eine geistige Bewusstheit nach außen gerichtet und gleichzeitig verspürt sie nach innen gerichtet sich selbst. Wenn wir einen Geisteszustand erleben, in dem wir uns selbst für krank halten, dann ist da eine Wahrnehmung dieser Krankheit, dieser Idee von Krankheit oder Schmerz und gleichzeitig mit dieser Wahrnehmung von Kranksein und Schmerz ist da eine Wahrnehmung dieses Bewusstseins von sich selbst. Und der großartige Gotsangpa hat es so ausgedrückt in seinem Lied, das davon spricht, wie das, was makellos und rein ist von Natur, nicht aufzugeben ist. Und er sagt, in dem, wo Krankheit, Kranksein, Schmerz und Leid im Grunde nicht vorhanden ist, von Ursprung frei ist, darin entspanne dich, gelöst und heiter. Und das bedeutet, Dharmakaya direkt zu sehen, Krankheit ist nicht irgendetwas, das aufzugeben wäre. Krankheit ist in sich rein und makellos.
Revealing the Magaya way beyond all speech and thought. Don't shun them, pain and illness are basically
good.
Ist das nicht toll?
Ja. Dene, Raju da Tanju ji lola, Dene senda senzon tam ji tik doman dan darbu sena.
Mm-hmm. Tene di zemzong, zemzong ngapchun ngachik di shekung ma raba.
Ah, shekung. Chujin shekung tene shekung, tangbo chujin ma raba shekung ne, chujin shekung.
Inan gomgo gomgo ma raba, di.
Gomgo ma raba.
Di mikte kasa, langtong ki gomdo doga ma raba konzo. Di taljo dan tarangi lukla.
Taljo di lo la tongbar gomgo. Konzo di tende nang zang gomgo. Tong tamba tongba di lukla.
Then he kept my mikpa de zona yang di? Nun, weiter schreitend auf dem Weg der verschiedenen Arten von Weltauffassungen, wie Buddha sie gelehrt hat, in den Schulen des mittleren Weges ist da die erste Svatantrika Madhyamaka genannt, wo das Leersein all des Anscheins dieser Welt und dieses Lebens mit eigenständigen Argumenten bewiesen wird. Und darin ist das Verständnis auf alle Erscheinungen der Welt bezogen, aber auch insbesondere auf diese 51 Geistesregungen und die Sinneswahrnehmungsbewusstseine, dass sie ohne inneren Gehalt sind, kein Eigenwesen haben, keine selbstständigen Einheiten bilden. Sie sind eigentlich leer und frei davon, Substanz zu haben, so frei und leer wie der offene Raum selbst. Man wird also hier in verschiedener Weise auch die Kenntnis der 51 Geistesregungen verwenden, um sein Verständnis von wahrer Wirklichkeit zu schulen, indem man sie einzeln begreift, als dass sie dem Anschein nach zwar auftreten, doch frei und leer sind von Natur, so wie offener, freier Raum. So kann man das verstehen und sich daran üben und dann in der folgenden Sichtweise von Welt und Leben, die Prasangika Madhyamaka heißt, die Schule des mittleren Weges, die alle Meinungen über diese Welt als in sich irrig zurückweist und sich jeder Meinung über diese Welt enthält, darin wird man begreifen und damit umgehen, dass diese 51 Geistesregungen, indem sie entstehen und obwohl sie entstehen, doch gleichzeitig nichts haben, woran man festhalten kann, als dass es ihre Natur, ihre Eigenschaft ist. Man enthält sich jeder Art der Meinung über die Beschaffenheit des Auftretens und des Anscheins der Geistesfaktoren und Wahrnehmungsbewusstseine, ruht in Schlichtheit, ohne Einfluss zu nehmen, ohne Zutun und Wegnehmen. In der Tradition von Mahamudra schließlich sind all diese Geistesregungen und die Arten des Wahrnehmungsbewusstseins nichts anderes als Wellen, die aus dem Meer, dem Ozean des Bewusstseins aufsteigen und genau darin wieder versinken. Aus der Grundnatur unseres Bewusstseins, die schlicht erhellende Klarheit ist, daraus entsteht der Anschein dieser 51 Geistesregungen mitsamt der Arten des Sinnes, Wahrnehmungsbewusstseins. Und so wie sie aus lichter Klarheit, aus erhellendem Klarsein heraus entstehen, fallen sie jeweils wieder in sich zurück, versiegen genau in sich in eben jener lichten Klarheit. So kann man sehen, dass angefangen von der einfachsten und gröbsten Annäherung an das, was eigentlich wirklich ist, der Übung, die Verstehen hilft, dass ein persönliches Ich und Selbst da niemals vorhanden war, angefangen davon bis hin zur Übung von Mahamudra, ist die Kenntnis der 51 Geistesfaktoren von großer Wichtigkeit, und Hilfe. Und wenn man sie so einzugliedern versteht, in die jeweils unterschiedlichen Arten des Weltverständnisses, dann wird diese Übung eine außerordentlich tiefgründige. Wenn da selbst jemand wäre, der im Rahmen vielleicht eines universitären Studiums genau sich einer solchen wissenschaftlichen Überprüfung, diese 52 Geistfaktoren widmen würde, dann wäre das sicher von großem Nutzen. Wenn also all jene, die da sich dem Studium der Psychologie und so weiter widmen, dann auch eine Kenntnis hätten von diesen 51 Geistfaktoren und die damit in Beziehung setzen mit dem Wissen der Psychologie, dann wäre das von großem Nutzen.
Yeah, one day.